Stern Crime Stories.
Was der Junge sah.
Der Podcast über
eine Frau wird ermordet. Die Polizei hat einen Augenzeugen. Das Problem, der Zeuge ist zwei Jahre alt. Von Stefan Doblinger und Jutka Strittmatter. Florian Keller ist ein großer, muskulöser Mann. Er ist 38 Jahre alt, sein Kopf ist rasiert. Er arbeitet bei der Berliner Stadtreinigung. Mit seiner Frau, Erzieherin an einer Grundschule, ist er seit 11 Jahren verheiratet. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, 12 und 4 Jahre alt, leben sie in Berlin-Neukölln. Man kann sich gut vorstellen, wie Keller lässig in seiner orangefarbenen Uniform hinten an einem Müllfahrzeug hängt und für die Leute auf der Straße einen frechen Witz auf der Zunge führt. Es gab harte Zeiten in seinem Leben, da habe er kein Geld gehabt, erzählt er. Es gab gute, da hatte er viel davon. Er akzeptiert, dass das Leben seine Höhen und Tiefen hat. Wäre da nur nicht dieser dunkle Fleck in seiner Kindheit. Irgendwann, als er noch ein kleiner Junge war, fiel ihm auf, dass er, anders als andere Kinder, keine Mutter hatte. Bei Geburtstagsrunden und Kaffeetafeln sprachen Verwandte ab und zu von Anne-Marie, aber eher beiläufig. Zu Hause redete sein Vater nur selten über sie, zumal da bald auch eine Stiefmutter war, die noch 2 Kinder mit in die Familie brachte und die er Mama nannte. Immer wenn das Thema mit meiner richtigen Mutter aufkam, war es auch gleich wieder vom Tisch, sagt Florian Keller, aber dass sie nicht einfach so verstorben war, wusste ich relativ früh. Ermordet, sagten die Erwachsenen. Ermordet, sagte auch sein älterer Bruder Andreas. Florian Keller nahm es so hin. Sein Vater klärte ihn nie auf, erzählte ihm nie die ganze Geschichte, vielleicht weil es zu schmerzhaft war für ihn, vielleicht weil er befürchtete, es könnte zu schmerzhaft für Florian sein. Wie seine Mutter starb, das hat Florian Keller inzwischen erfahren, doch die ganze Geschichte kennt er immer noch nicht. Die kennt niemand. Wahrscheinlich nur der Mörder selbst. Wenn er heute daran zurückdenke, was vor mehr als 35 Jahren an diesem Tag im September des Jahres 1987 geschah, sei da eigentlich nur ein großes schwarzes Loch, sagt Keller. So oft wurde er gefragt, woran er sich erinnern könne. Von Polizisten, von seinem Vater und seinem Bruder. Doch so sehr er es auch versucht, so sehr er sein Hirn zermartert, er kann die Bilder nicht aus seinem Gedächtnis fischen. Das Gesicht des Mannes nicht heraufbeschwören, den er damals, er war erst 2,5 Jahre alt, als einziger Zeuge dabei beobachtete, wie er seine Mutter ermordete. Das Mietshaus lag in West-Berlin, nahe der Sonnenallee, nicht weit entfernt von den Grenzanlagen und Stacheldrähten, die in nur 2 Jahren für immer fallen würden. Im 1. Stock rechts, in einer 2,5-Zimmer-Wohnung, lebte Anne-Marie Wenzel mit ihrem Verlobten Jürgen Keller und ihren 2 kleinen Söhnen, Andreas und Florian, 6 und 2,5 Jahre alt. Anne-Marie Wenzel, 30, war Hausfrau und bezog Sozialhilfe. Ihre dunkle Mähne trug sie gestuft, so wie es damals im Jahr 1987 modern war. Ursprünglich stammte sie aus der Nähe von Dortmund. Mit 13 Jahren war sie mit ihrer Familie nach West-Berlin gezogen. Sie lernte Verkäuferin, arbeitete eine Zeit lang im KDW. Mit Jürgen, ihrem Verlobten, war sie seit 8 Jahren zusammen. Er war bei einer Garten- und Landschaftsbaufirma angestellt. Jeden Morgen musste er um 6 Uhr aus dem Haus, dann hatte Anne-Marie freie Bahn. Nachbarn und Freunde wussten, sie war eine lebenslustige Frau. Das hatte sich schnell herumgesprochen. Schon in ihrer ersten Ehe hatte sie Affären gehabt. Auch Jürgen war eine davon gewesen. Nicht lange, nachdem sie ihn kennengelernt hatte, ließ sie sich scheiden. Ihr erster Sohn blieb bei ihrem Ex-Mann. Anne-Marie und Jürgen hatten 2 gemeinsame Kinder, aber das hielt sie nicht davon ab, mit einem befreundeten Ehepaar hin und wieder eine Partie Strip-Poker zu spielen. Manchmal trafen die beiden sich auch mit einem von Jürgens Arbeitskollegen. Jürgen Keller passte das nicht immer, wie er später bei der Polizei aussagte. Er habe es nicht ausgehalten, seine Prinzessin im Bett mit einem anderen Mann zu sehen. Dass sie auch Anzeigen in der BZ und im Neuköllner Wochenblatt schaltete, verheimlichte Annemarie Wenzel ihrem Verlobten. Sie war oft knapp bei Kasse. Wenn Jürgen auf der Arbeit und ihr älterer Sohn Andreas in der Schule war, lud sie die Männer zu sich nach Hause ein. Ihren jüngsten Sohn, Florian, ließ sie dann in der Wohnstube spielen oder parkte ihn vor dem Fernseher, in dem irgendeine Kindersendung lief, während sie mit ihren Besuchern im Schlafzimmer verschwand. Rainer Buchwald, ein attraktiver Mann mit dunkelblondem Haar, war 28 Jahre alt, als er im Jahr 1987 aus dem Knast entlassen wurde. Zunächst irrlichterte er durch die Buden seiner Kumpel, immer dabei, zwei Müllsäcke mit seinem Hab und Gut, Klamotten und Papieren. Die vergangenen 8,5 Jahre hatte Buchwald im Gefängnis verbracht. 13 Vorstrafen hatte er angesammelt, Raub, Nötigung, Vergewaltigung. 1978, da war er 20 Jahre alt, war er mit einem Kumpel in die Wohnung einer 21-Jährigen eingedrungen, die eine Freundin zu Besuch hatte. Die Männer fesselten beide Frauen, zwangen ihnen sexuelle Handlungen auf, stahlen Geld. Dafür ging es in den Knast. 2 Jahre später war Buchwald mit demselben Kumpel auf Hafturlaub. Mit vorgehaltener Waffe drängten sie eine 18-Jährige in ihr Auto und vergewaltigten sie. Der Kumpel wollte die Frau erschießen, die Frau bekniete Buchwald, der ließ sie laufen. 5,5 Jahre bekam er dafür. Dem Therapeuten im Tegeler Knast hatte er erst nichts von sich erzählen wollen, dann war Rainer Buchwald doch weich geworden. Schließlich stellte der Therapeut ihm die Zusammenhänge dar. Kaputte Familien erschaffen kaputte Kinder, die wiederum zu kaputten Erwachsenen werden. Ein Schneeballsystem. Und Rainer Buchwald kam aus einer kaputten Familie. Der Vater ein Säufer, die Mutter labil, 3 Geschwister und nur Hass, Prügel und Schreierei. Die Kinder klauten, kloppten sich. Sie gaben auf der Straße weiter, was sie zu Hause gelernt hatten. Als Rainer noch ein Junge war, fand er seine Mutter, wie sie den Kopf schon im Backofen hatte. Als er 10 Jahre alt war, kam er zu spät. Sie hat sich umgebracht mit Gas, erzählt er. Und dazu der sexuelle Missbrauch, der Vater an einer Tochter. 5 Jahre musste der dafür hinter Gitter. Im Knast hatte Rainer Buchwald seinen Hauptschulabschluss nachgeholt und Maler gelernt. Nun fand er Arbeit als Gerüstbauer. Im Sommer 1987 zog er in seine erste eigene Wohnung in Neukölln, in der Silbersteinstraße, in dem Kiez, in dem er aufgewachsen war. In seiner Freizeit saß Buchwald gern in der Silberquelle und trank Bier. Er lernte Frauen kennen. Auch eine feste Beziehung hatte er, aber Treue war nicht so sein Ding. Buchwald sagt, sie hätten sich beim Spazierengehen über seinen Hund kennengelernt. Sie verabredeten sich. Sie waren sich gleich sympathisch, schäkerten miteinander, knutschten. Auch bei ihr zu Hause trafen sie sich. So ging das eine Weile. Annemarie war Hausfrau und eigentlich verlobt. Der 18. September 1987 war ein Freitag. Nils Heinemann, 43 Jahre alt, ein Mann, der gern Buntjacke und Bart trägt, das blonde Haar mittellang, war damals schon seit 6 Jahren bei der Mordkommission in Berlin. Ein ehrgeiziger Ermittler, der es gewohnt war, die meisten seiner Fälle zu lösen. An diesem Tag war Heinemann gerade in Berlin-Kladow unterwegs, als um 12.30 Uhr sein Pieper ging. Heinemann steuerte die nächste Telefonzelle an, wählte die Nummer der Dienststelle, ein neuer Fall. Er machte sich auf den Weg nach Neukölln. Gleichzeitig setzte sich in der Polizeidirektion 1 in der Keithstraße nahe dem Kurfürstendamm auch der sogenannte Mordbus in Bewegung, wie immer, wenn es ein Kapitalverbrechen in Berlin gab. Seit beinahe 100 Jahren rückte der Bus aus, Zollstock, Kreide, Abdeckplanen, Tütchen für Beweismaterial, alles drin, was die Beamten brauchten. Dieses Mal lag der Tatort in einem Mietshaus. Erster Stock rechts, eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Heinemann streifte sich weiße Stoffhandschuhe über. Der einmal Handschuh aus Plastik war damals noch nicht bei der Berliner Polizei angekommen. Er schritt durch die Wohnung, schaute sich um. Ah, das sah nicht unordentlich aus. Nicht Messi-mäßig, hochwertig, aber auch nicht, erinnert sich Heinemann. Er ist inzwischen pensioniert, ein gepflegter Mann, Ende 70, glatt rasiert, mit vollem Haar, der gern und ausführlich über seine Zeiten als Kommissar erzählt. Er hat in vielen Mordfällen in seinem Leben ermittelt, doch diesen einen hat er nie vergessen. Er könne das Opfer noch genau vor sich sehen, sagt Heinemann. Die Frau lag im Schlafzimmer auf einer Liege, ausgeklappt zum Doppelbett. Das Blümchenkleid hochgeschoben. Unter der Feinstrumpfhose ein heller Slip, der linke Arm seltsam verdreht, der rechte ausgestreckt. Um ihren Hals war ein weißer Pullover geschlungen, die Ärmel waren verknotet, die Enden steckten tief im Hals der Frau. Ihr Gesicht wirkte unterlaufen, aufgedunsen. Auf einem Kissen waren Blutspritzer zu sehen. Am Hals und der Brust der Frau fanden sich Stichwunden. In der Küchenspüle entdeckten Heinemann und seine Kollegen ein Obstmesser mit Wellenschliff, nur grob abgespült. Wie die Obduktion später ergeben sollte, war Annemarie Wenzel mit ihrem weißen Pullover erdrosselt worden. Jeder Tatort ist ein sensibles Lebewesen. Und in den 80er Jahren zudem oft noch mit Fremdspuren kontaminiert, von Ermittlern, Rieseln, Haare und Hautschuppen herab. Ganzkörperkondome, wie die Schutzanzüge im Polizeijargon genannt werden, gab es noch nicht. Erst ein Jahr später sollte der DNA-Test eine neue Ära in der Ermittlungsarbeit einläuten. Nils Heinemann versuchte systematisch vorzugehen. Als erstes befragten sie die Nachbarn. Wer hatte was gesehen? Eine Frau erzählte, dass sie und Annemarie um 8.35 Uhr die Kinder zur Schule gebracht hätten. Auf dem Rückweg seien sie bei der Bank vorbeigegangen. 150 Mark habe Annemarie abgehoben. Gegen 10.30 Uhr überschlugen die Beamten, musste Wenzel wieder in ihrer Wohnung gewesen sein. Ein Anwohner berichtete außerdem etwas von einem jungen, blonden Mann in Jeanskluft, der kurz nach 11 Uhr vor dem Hauseingang gesehen worden war, bevor er in Richtung Donaustraße entschwand. Heinemann wertete alles aus, was sie gefunden hatten. Da es an der Haustür keine Einbruchsspuren gab, musste Annemarie Wenzel den Täter gekannt und selbst hereingelassen haben. In ihrer offenstehenden Handtasche war keine Geldbörse mehr. Hatten sie es hier mit einem Raubmord zu tun oder mit einem Sexualdelikt? Die Feinstrumpfhose, die Wenzel anhatte, schien darauf hinzudeuten, dass der Täter sie nicht vaginal vergewaltigt hatte. Die Strumpfhose saß perfekt. Dass der Täter ihr diese so gekonnt, ohne Laufmaschen und Risse, wieder angezogen hätte, schien Heinemann unwahrscheinlich. Andererseits hatten sie im Mund von Annemarie Wenzel Spermaspuren entdeckt. Und dann war da noch ihr hochgeschobenes Kleid. Wobei das womöglich auch auf das Konto der Feuerwehrleute gehen konnte, die das Kleid beim Elektrodenlegen für die Herztöne nach oben gezogen hatten. Es gab auch einen Zeugen, den 2,5 Jahre alten Sohn der Ermordeten. Noch am Tatort nahm sich Nils Heinemann des kleinen Jungen an. Als Ermittler hatte er schon viel gesehen, aber ein Kind, das den Mord an seiner Mutter miterleben musste. Florian sprach nicht viel. Bei der Befragung nahm Heinemann ihn auf seinen Schoß. Eine psychologisch versierte Beamtin versuchte herauszufinden, was er und sein älterer Bruder Andreas mitbekommen hatten. Wenn sie die beiden Jungen richtig verstanden, war Florian ungefähr eine Stunde lang allein mit seiner toten Mutter in der Wohnung gewesen, bevor Andreas aus der Schule nach Hause kam. Andreas fand Florian, wie er neben seiner Mutter lag. Er fand auch ein Messer. Florian musste es seiner Mutter aus dem Hals gezogen haben. Andreas wickelte seinen kleinen Bruder, zog ihm eine Hose an und eilte mit ihm zu einem befreundeten Ehepaar seiner Eltern in der Nähe, die die Feuerwehr riefen. Als die Polizisten Andreas später fragten, woher er gewusst habe, dass seine Mutter tot gewesen sei, antwortete der: Ich habe sie gefragt. Mama, lebst du noch? All das kommt Florian Keller heute vor, als wäre es jemand anderem widerfahren. Er hat erst später in den Akten darüber gelesen, über diesen kleinen Jungen, der er gewesen war und der Polizei alles berichten sollte, was er gesehen hatte. Erinnern kann er sich an nichts. Erst ab 3 Jahren sind Kinder in der Lage, Langzeiterinnerungen zu bilden, auf die sie auch als Erwachsene noch zurückgreifen können. Und die Tatortfotos, sagt Florian Keller, die hätte er sich besser nicht angeschaut. Natürlich hätten sie den Jungen auch nach dem Täter gefragt, sagt Nils Heinemann, ob er gesehen habe, wer seiner Mama das angetan habe. Heinemann erinnert sich an Satzfragmente. Onkel machen Ding-Dong, Onkel Bier, Onkel schimpft Mama, Onkel hat Messer, Onkel hat Messer reingemacht, ich hab Messer rausgemacht, Onkel hat Mama tot gemacht. Während Florian das sagte, tippte er sich an den Hals. Ob er sich auch an das Aussehen des Mannes erinnern könne, fragen sie ihn. Florian antwortete darauf immer und immer wieder mit denselben 2 Wörtern. Onkel de Gake. Onkel de Gake. Als Florian irgendwann so erschöpft war, dass er sich erbrechen musste, ließen die Beamten ihn in Ruhe. Doch die 2 Wörter halten nach. Nils Heinemann wurde sie nicht wieder los. Sie formten sich zur alles entscheidenden Frage, die ihn viele Jahre verfolgen sollte. Wer ist Onkel de Gake? Heinemann und seine Kollegen gruben sich tief in den Fall ein. Knapp 200 Menschen befragten sie. Unter ihnen auch viele Männer, mit denen Annemarie Wenzel sich getroffen hatte. Nach ihrer Ermordung riefen einige von ihnen in der Wohnung an, um sie zu sprechen. Jürgen Keller nahm die Anrufe nur widerwillig entgegen. Er schien glaubhaft, um seine Verlobte zu trauern, um seine Prinzessin, wie er sie nannte. Aber auch er rückte in den Verdacht der Ermittler. Hätte Eifersucht nicht ein naheliegendes Motiv sein können? Doch Keller hatte ein Alibi. Er war zum Tatzeitpunkt auf der Arbeit in Spandau gewesen. Heinemann und seine Kollegen prüften, ob er es mit den Öffentlichen geschafft haben könnte, aus Spandau schnell nach Hause und zurückzufahren. Ergebnis? Ein klares Nein. Hinzu kam, dass Florian ja nicht von Papa, sondern von Onkel de Gake gesprochen hatte. Aber was war mit den Spermaspuren, die sie im Mund von Annemarie Wenzel entdeckt hatten? Die Forensik hatte ermittelt, dass sie zu Jürgen Keller passten. Doch der stritt ab, am Tattag Oralsex mit seiner Verlobten gehabt zu haben. Schämte er sich? Oder stammte das Sperma doch von jemand anderem? Vielleicht von Holger Dietz, Kellers Arbeitskollegen, mit dem sie sich öfter zu einem Dreier verabredet hatten? Dietz soll auch gern mal ein Bier am Mann gehabt und Annemarie Wenzel am Telefon genervt haben, wie eine Freundin berichtete. Aber der Fahrtenschreiber seines LKW sprach Dietz frei. Auch die Spur des jungen blonden Mannes, der am Hauseingang gesehen worden war, führte zu nichts. Nils Heinemann zerbrach sich den Kopf. Seine Gedanken kreisten weiter. Onkel de Gake, wer war damit gemeint? Heinemann hatte damals noch keine eigenen Kinder. Er versuchte sich, so gut er konnte, hineinzufühlen. Wann nennt ein Kind jemanden Onkel? Doch nur, wenn es den Mann schon länger kennt, oder? Heinemann bat Florians Kindergärtnerinnen, darauf zu achten, in welchen Zusammenhängen er das Wort noch benutzte. Ein paar Tage nach der Tat kehrte Heinemann gemeinsam mit Florian und seinem Vater an den Tatort zurück. Auch ein Psychologe war dabei. Florian griff sich eines der Kuscheltiere, die auf seinem Bett lagen. Er schüttelte es und biss das Kuscheltier, warf es zurück aufs Bett und stach mit einem Filzstift darauf ein. Heinemann kam nicht weiter. Die Ermittlungen steckten fest. Und so blieb es. 1991, 3,5 Jahre nach der Tat, musste er die Akte schließen. Der Mordfall Annemarie Wenzel wurde zu einem Cold Case. Und Heinemann übergab das Blümchenkleid, den weißen Pullover, den blutbespritzten Kopfkissenbezug und das Obstmesser mit Wellenschliff, alles in Plastik verschweißt, der Asservatenkammer der Berliner Staatsanwaltschaft. Bis heute wurmt es Heinemann zutiefst, dass er diesen Fall nicht lösen konnte. Immer wieder mal habe er an Florian und Andreas denken müssen, erzählt er, was wohl aus den beiden Jungen geworden war. 286 unaufgeklärte Tötungsdelikte und verdächtige Vermisstenfälle haben sich allein in Berlin zwischen den Jahren 1968 bis 2021 angesammelt. Die Cold Case Abteilung der Berliner Polizei, das LKA 11 Sonderermittlungen, versucht, diese Fälle zu lösen, selbst wenn bereits Jahrzehnte vergangen sind. Die Ermittler nahmen sich auch den Fall von Annemarie Wenzel vor. Im Labor untersuchten die Forensiker erneut die Asservate. Dank verfeinerter Kriminaltechnik ist es im Lauf der Jahre möglich geworden, immer kleinere DNA-Spuren herauszufiltern und zuzuordnen. Das Mordinstrument, der weiße Pullover, zerbröselte den Forensikern nach so vielen Jahren fast unter den Händen. Auf dem Kleid fanden sie Genmaterial, das von den Söhnen und von Jürgen Keller stammte. Aber dann war da auf dem Saum des Kleides auch noch eine unbekannte DNA. Sie wurde zum Abgleich an die zentrale Datenbank des Bundeskriminalamts geschickt. Dort landeten die Ermittler einen Treffer. An einem Tag im Jahr 2018, mehr als 30 Jahre nach der Tat, bekam Nils Heinemann, er war schon längst pensioniert, einen Anruf von seiner alten Dienststelle. Man habe einen DNA-Treffer zu einem alten Fall von ihm und wünsche sich seine Expertise, sagte ein Kollege, ob er nicht noch einmal nach Berlin-Mitte ins Landeskriminalamt kommen könnte. Der Pförtner erkannte ihn zwar nicht mehr, aber die Kollegen waren froh, Heinemann zu sehen. Als sie ihm den Namen des Mannes nannten, von dem die DNA stammte, war er verblüfft. Heinemann kannte diesen Mann. Er war ein vorbestrafter Krimineller, aber im Mordfall von Annemarie Wenzel war er zuvor nicht ein einziges Mal aufgetaucht. Eine kleine Wohnung in einer Nebenstraße in Berlin-Neukölln. Ein Tag im Winter 2021. Bis hierhin ist der Hauch des Hipster-Berlins noch nicht vorgedrungen. Keine veganen Restauranttempel, keine Ladenfenster-Architekturbüros, keine Heerscharen von AirPod-Trägern. Nur Hottes und Gabis Berliner Kindl-Kneipen-Abgerocktheit mit vergilbten Gardinen und Spielautomaten. Altes Berlin. Altes Neukölln, wie vor 40 Jahren. Rainer Buchwald sitzt auf dem Sofa in seiner Wohnung. Unter der holzgetäfelten Decke hängen Wolfsbilder mit Fantasy-Anstrich. Anderswo Fotos, auf denen er mit freiem Oberkörper und Goldketten neben seiner Freundin in mediterraner Umgebung zu sehen ist. Rhodos, knarzt er kurz und lächelt. In seiner Jugend sei er dumm gewesen. Ein Mitläufer. Schnell dabei, mit anderen Scheiße zu bauen, sagt Buchwald. Er ist inzwischen 63 Jahre alt, sein Dialekt unverkennbar, Berlin. Abgemagert sieht er aus. 2 Magenspiegelungen habe er hinter sich, erzählt er, eine Darmspiegelung, aber die Ärzte hätten nichts gefunden. Ist die Psyche eindeutig? Ich habe ordentlich gegessen, sagt er. Sein Gesicht ist eigenartigerweise rot und fahl zugleich. Nachdem er 1987 aus dem Knast kam, sei er straffrei geblieben, sagt er, abgesehen von dieser einen Verurteilung im Jahr 1997 wegen gefährlicher Körperverletzung. Ansonsten habe er Jahrzehnte unauffällig vor sich hingelebt. Arbeitete beim Gerüstbau, bis er einen Arbeitsunfall hatte, Seit 2003 dann Hartz IV. Doch dann kam dieser Tag im November 2018. Es war 11 Uhr vormittags. Buchwald kam vom Zahnarzt, hatte sich bei einem Freund noch etwas zum Kiffen geholt. Jetzt wollte er nach Hause, lief gerade auf den Hauseingang seiner Wohnung zu. Da drückten ihn wie aus dem Nichts auf einmal Polizeibeamte an eine Wand und verhafteten ihn. Den Haftbefehl ließ sich Buchwald vorlesen. Er hatte seine Brille nicht dabei. Er sei verdächtig, Annemarie Wenzel ermordet zu haben, sagten die Beamten. Das alles sei ihm vorgekommen, als wäre er im falschen Film, sagt Buchwald. Eine DNA-Spur sollte ihn überführt haben. Ausgerechnet eine DNA-Spur. Das war wie bei Horst, seinem 2 Jahre älteren Bruder. Die beiden waren nie besonders dicke gewesen. Ihr Verhältnis überwiegend feindselig, selbst als sie zeitweilig im selben Gefängnis saßen. 1976 hatte Horst Buchwald zunächst eine Wirtin aus Spandau ermordet. 1988 vergewaltigte und ermordete er eine 21-jährige Bankangestellte. Die DNA-Analyse war damals brandneu. Horsts Anwalt, der inzwischen verstorbene Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele, witterte einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte seines Mandanten. Doch die Bedenken wurden abgewiesen. Der genetische Fingerabdruck war eindeutig, Horst Buchwald gestand. Er war der erste Mörder Deutschlands, der mittels einer DNA-Analyse überführt werden konnte. Zu lebenslanger Haft mit zusätzlicher Sicherungsverwahrung wurde er verurteilt. Rainer Buchwald hingegen gestand nichts, nachdem er nun verhaftet worden war. Er kam in Untersuchungshaft. 25 Monate und 6 Tage sollte er dort bleiben. Wenn man Florian Keller nach seiner Kindheit fragt, sagt er, dass sein Vater streng mit ihnen gewesen sei, dass er Wert darauf gelegt habe, den Brüdern eine Struktur zu geben. Anständige Jungs sollten sie werden, trotz allem. Noch mit 16 musste Florian um 18 Uhr runter vom Bolzplatz und pünktlich am Abendbrottisch sitzen. Sei er 5 Minuten zu spät gekommen, habe es 5 Tage Stubenarrest gegeben, sagt Keller. Manchmal flog auch ein Latschen. Zu seinem Vater hat Florian Keller immer noch guten Kontakt. Sein Bruder, der nach dem Mord an seiner Mutter eine Zeit lang in einem Heim lebte, sieht er nur selten. Trotzdem könne er mit Sicherheit sagen, dass in der Familie niemand mehr mit diesem Anruf gerechnet hatte, erzählt Keller. Er war mitten in der Arbeit bei der Berliner Straßenreinigung, als sein Handy klingelte. Als er die Neuigkeiten hörte, sei ihm kurz schwindelig geworden. Da ist ja so ein Kloß, von dem du gar nicht weißt, dass du ihn hast, weil du dich eigentlich gut fühlst. Und dann kommt so ein Anruf, und du spürst diesen Kloß auf einmal klar und deutlich. Keller rief umgehend seine Oma an, die Mutter von Annemarie. Jahrelang hatte er keinen Kontakt zu ihr gehabt, aber jetzt musste er mit ihr sprechen. Er wusste, dass sie, inzwischen 88 Jahre alt, in einer Steglitzer Seniorenresidenz lebte. Ganz verdattert sei sie gewesen, sagt Keller, als er ihr erzählte, was der Mann von der Berliner Kripo ihm mitgeteilt hatte. Der Mörder ihrer Tochter sei endlich gefasst worden. Der Prozess begann am 14. Mai 2019 vor dem Landgericht Berlin. Die Bild, die BZ, die Berliner Zeitung, sie alle schickten ihre Reporterinnen und Reporter. Er sei aufgeregt gewesen, erinnert sich Florian Keller. Er wollte unbedingt wissen, wie er ausschaut, wie er redet, was er sagt. Onkel de Gacke, der Mann, der seine Mutter ermordet hatte, der Mann, der ihm entfallen war. Auch Nils Heinemann kam zum Prozess, wegen Buchwald, aber auch wegen dieses kleinen Jungen, dessen Schicksal ihn so berührt hatte. Auf den Fluren des Gerichts sprachen die beiden, Heinemann und Keller, miteinander, kurz, aber freundlich. Was soll man sich auch sagen, nach mehr als 3 Jahrzehnten? In den Zeugenstand wurde Florian Keller nicht berufen, er konnte sich ja an nichts mehr erinnern. Aber in der Verhandlung brachte der Staatsanwalt das Thema Onkel de Gacke noch einmal auf. Rainer Buchwald hat auffällige Tätowierungen, auf dem Oberarm ein Drachenmotiv und auf dem Unterarm ein Tattoo, das an eine Krake erinnert. Könnten Drache und Krake gleich Degake sein? Buchwald stritt alles ab. Er äußerte sich schriftlich. Insgesamt sei er 3 bis 5 Mal bei Annemarie Wenzel gewesen, schrieb er, meistens vormittags. Ein Techtelmechtel hätten sie gehabt. Sexuell angefasst hätten sie sich. Das letzte Mal sei er am 16. oder 17. September bei ihr gewesen. Am 18. September, dem Tattag, sei er auf dem Geburtstag eines Knastkumpels gewesen. Ich habe Annemarie nicht umgebracht. Als ich sie das letzte Mal sah, ging es ihr gut, schrieb Buchwald. Der DNA-Treffer, der auf ihrem Kleid gefunden worden sei, müsse von einem ihrer vorherigen Treffen stammen. Aber dann war da noch Heiner Senzig. Ein schmaler Mann, um die 50, mit schütterem Haar und leiser Stimme. Buchwald und er hatten zusammen in U-Haft gesessen. Buchwald habe ihm so einiges gesteckt, erzählte Senzig Polizeibeamten. Zum Beispiel, dass Buchwald sehr wohl am 18. September bei Annemarie Wenzel gewesen sei, dass es Streit gegeben habe, weil Annemarie Geld von ihm haben wollte. Außerdem habe Buchwald ihm erzählt, wie froh er sei, dass das Sperma nicht von ihm gewesen sei und dass auch sonst nichts zu ihm führe. Die DNA könne man wegreden. Heiner Senzig, ein vorbestrafter Vergewaltiger und Betrüger, erwartete keine Gegenleistung für seine Aussage. Er hatte keinen Deal gemacht, keine Hafterleichterung verlangt. Wenn man Senzig glauben darf, sagte er aus, weil ihm die Kinder, die ihre Mutter verloren hatten, leid täten und dass es ihn abgestoßen habe, wie Buchwald über die Frau redete. Schlampe und Fotze sollte er Annemarie Wenzel genannt haben. Und die habe gekriegt, was sie verdiene. Das Landgericht sah die Schuld von Rainer Buchwald als erwiesen an. Am 17. September 2019 verurteilte es ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Doch das war noch nicht das Ende dieser Geschichte. Buchwalds Anwälte beantragten Revision, sie waren erfolgreich. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil wieder auf. Die Beweiswürdigung des Landgerichts hält sachlich-rechtlicher Überprüfung nicht stand, heißt es in dem Beschluss. Bei der DNA-Spur von Buchwald handele es sich um eine Mischspur, bei der es nur wahrscheinlich sei, dass der Angeklagte die Spur gelegt habe. Dies genüge nicht den Anforderungen, die an die Darstellung eines DNA-Gutachtens bei Mischspuren zu stellen sind. Ab dem 8. September 2020 wurde die Sache vor einer anderen Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts neu verhandelt. Heiner Senzig zog viele seiner Aussagen zurück, wollte vieles nicht so gemeint haben. Er war offenbar im Gefängnis bedroht worden. Doch das Gericht fragte sich ohnehin, wie weit darf man einem verurteilten Betrüger überhaupt vertrauen? Rainer Buchwald wurde freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen. In seiner Urteilsverkündung sagte der vorsitzende Richter, der Freispruch mag viele enttäuschen. Für ein schreckliches Verbrechen wird nicht bezahlt, Ermittlungsarbeit ist für die Katz und alles nur, weil der Richter zu dumm oder ein Weichei ist, aber im Zweifel für den Angeklagten. Das Urteil ließ Florian Keller und seine Familie fassungslos zurück. Fassungslos war auch Nils Heinemann. Buchwald hingegen war erleichtert. Er hatte keinesfalls so enden wollen wie sein Bruder Horst, der 2013 noch immer im Knast an Krebs gestorben war. 57.525 Euro Entschädigung bekam Buchwald für die 25 Monate, die er in U-Haft verbracht hatte. Von dem Geld wollte er seine Wohnung renovieren, doch gut 1,5 Jahre später, am 20. Oktober 2022, starb Rainer Buchwald an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Als er davon erfuhr, habe er sich abends eine Jack Daniels Cola gegönnt, sagt Florian Keller, um damit abzuschließen. Er hat keine Zweifel mehr, wer der Mann war, den er Onkel Degake nannte.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.